Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute ist ein Energiebündel bei uns zu Gast. Es wundert mich nicht, wer Harald Schmidt Paroli bieten kann, der muss was drauf haben. Herzlich willkommen, Katrin Bauerfeind.
Schönen guten Morgen.
Moderatorin, Schauspielerin, Autorin, zuerst aufgefallen mit der Internetfernsehsendung Ehrensenf. Und dann ging es ganz schnell, Harald Schmidt Show, Polylux, Schauspielerei. Inzwischen moderiert sie auf Dreisat die Sendung Bauerfeind assistiert. Zurzeit tourt sie durch Deutschland mit ihrer Lesereise für ihr Buch. Nächste Woche spielt sie die Hauptrolle in einem ARD-Krimi. Schon viel aufgesagt, was?
Volles Programm.
Ja. Das Erste, was auffällt, sie haben gar nicht so große Füße, wie sie immer sagen.
Das kann man ja jetzt im Radio einfach mal so behaupten.
Ich hab's gesehen.
Doch, die sind schon sehr groß.
Finde ich nicht.
Ja, okay.
Und es sind aber,
das freut mich, aber ich finde die sehr groß.
Welche Schuhgröße ist es?
Ja, groß. Also, ich sage immer, ich hätte Schuhgröße 41, aber vielleicht ist es auch 42 und vielleicht ist es auch noch größer. Aber genauer möchte ich nicht werden.
Aber Sie haben jetzt heute Ihre Wohlfühlschuhe an, ja?
Ja, im Fernsehen hätte ich die nicht angezogen, aber ich bin noch so ein bisschen angeschlagen und es ist ja ganz wichtig, dass man dann die Füße warm hält und deshalb habe ich die angezogen.
Also es geht um Schuhe heute, es geht um Frauen und Männer, es geht um Ihr Buch, es geht um Sex und tragen Sie auch gleich ein paar Rezepte vor?
Nee, sorry, die habe ich vergessen. Oh Mann, ey.
Das klären wir
immer
gleich.
Passiert mir.
Ja, das klären wir gleich.
Der HR1 Talk, immer sonntags von 10 bis 12.
Hinten sind Rezepte drin, Geschichten, die Männer nie passieren würden, so heißt das aktuelle Buch von Katrin Bauerfeind. Sie beschäftigt sich damit mit so grundsätzlichen Fragen wie, bin ich schon eine moderne Frau, nur weil ich nicht kochen kann? Und sie stellt fest, es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau, zum Beispiel, Frauen lachen anders als Männer. In welchen Situationen haben Sie das beobachtet?
Zum Beispiel ist es so, dass wenn ein Mann, sagen wir, mit einem technischen Gerät zu tun hat, sagen wir, es wäre ein Drucker und er bekommt ihn einfach nicht ans Laufen, dann kenne ich erstaunlich viele Männer, die auf jeden Fall davon ausgehen, dass das Gerät defekt sein muss.
Logisch,
ja?
Logisch.
Und ich kenne andersrum sehr viele Frauen, die, wenn denen zum Beispiel der Lockenstab kaputt geht, 2 Wochen nachdem die das gekauft haben, und dann gibt es sehr viele Frauen, die denken, ja, dann reklamiere ich das nicht, weil das ist mir unangenehm und unter Umständen könnten ja auch meine Haare eine Zumutung fürs Gerät gewesen sein. Und das, finde ich, ist zum Beispiel ein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das gibt es zum Beispiel auch im Restaurant. Man kann auch sagen, eine Frau hat im Restaurant meiner Beobachtung nach häufiger Schwierigkeiten, das versalzene Essen zurückgehen zu lassen und sagt, wenn der Kellner kommt und fragt, hat es geschmeckt, auch nochmal, prima. Und der Mann, ich kenne einen Unternehmer, der hat mir erzählt, der lässt im Restaurant prinzipiell die erste Flasche Wein zurückgehen, damit gleich mal alle wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und das ist sehr männlich und das andere sehr weiblich.
Auf das Restaurant kommen wir später noch ausführlich zu sprechen. Ich wollte mit dem Lachen anfangen. Also es gibt Unterschiede im Lachen zwischen Männern und Frauen, zum Beispiel.
Ja, also es ist zum Beispiel so, dass Männer haben gar nicht so viele Varianten zu lachen. Wenn ich es jetzt mal zugespitzt sagen würde, Männer haben so ein dröhnendes also das ist eher so wie Hunde das Bein heben, so zum Zeichen der Reviermarkierung. Das hat sowas von, hier lache ich. Und Frauen haben im Vergleich dazu zig Lachvarianten. Frauen haben zum Beispiel, und das haben Männer sehr, sehr selten, Frauen haben den Verlegenheitslacher. Der Verlegenheitslacher kann im Prinzip ans Ende eines jeden beliebigen Satzes gesetzt werden. Also ich sag mal ein Beispiel, sowas wie, ich hätte bitte gerne eine Apfelsaftschorle. Und das machen immer nur Frauen. Und das soll sowas heißen wie, ich bin total harmlos und ich möchte nur spielen und ich will wirklich überhaupt gar keine Umstände machen. Und von diesen Lachern haben Frauen sehr viel mehr. Es gibt zum Beispiel auch den Verliebtheitslacher bei Frauen.
Ja,
daran kann man erkennen, wie lange ein Paar zusammen ist. Also, wenn er etwas sagt und sie macht daraufhin so mit Haare zurückwerfen und Kopf schieflegen, ja. Und ich mache das in der Lesung, frage ich immer die Leute, hat ihr Mann sie schon mal so angesehen? Und dann sitzen die Frauen immer alle da und sagen, nein, hat er nicht. Gut, ihm fehlen jetzt auch die Haare zum Zurückwerfen, aber unabhängig davon ist das schon ein sehr weiblicher Lacher.
Stimmt denn der Eindruck, dass Sie manchmal ein bisschen genervt sind von so Mädchengetue, wenn Sie sich lustig machen, über Kopf zur Seite legen, Haare nach hinten werfen?
Ob ich mich darüber lustig mache?
Mhm. machen Sie.
Genervt
Punkt.
Bin? Nein, ich bin da überhaupt nicht von genervt. Ich finde das total spannende Beobachtungen. Wie zum Beispiel, dass im Restaurant die Weinkarte immer noch dem Mann hingelegt wird. Also Alkohol ist zum Beispiel immer noch Männersache. Und zwar egal, ob der Mann Ahnung hat von Wein oder ob Wein für den ist wie so Chinesen. Er kann sie eh nur schwer auseinanderhalten. Aber kein Mann sagt zum Kellner, wissen Sie was, bringen Sie uns einfach irgendwas, was schön Lull macht, aber nicht teurer ist als 12 Euro. Das macht kein Mann. Aber die Frau bekommt auch nie die Karte, obwohl ich den Mann vielleicht locker unter den Tisch saufe. Das fand ich spannend und das fand ich aufschreibenswert. Und da habe ich mir so meine Gedanken zugemacht, die natürlich ebenfalls eher humorvoll sind, weil ich habe mir überlegt, dass ich jetzt so um quasi so ganz revolutionär beim nächsten Mal im Laden einfach mir die Weinkarte schnappe und dann zum Kellner sage, also passen Sie auf, bringen Sie mir einen feinen Roten und ihm eine Fanta, weil er hat eh keine Ahnung und er muss außerdem noch fahren.
Hinten sind Rezepte drin, heißt das Buch. Und das stimmt ja gar nicht. Fallen Frauen auf so billige Tricks rein?
Man darf die Frage natürlich nicht ernst stellen, weil das ist ja kein ernster Titel. Und deswegen darf man nicht sagen, da fallen Frauen auf, sind die so blöd, dass die das dann kaufen. Das ist ja ein ironischer Titel. Man versteht ihn oder man versteht ihn nicht.
Ich fürchte, wir müssen über Ihr Frauenbild nochmal reden.
Ja, okay.
In der kommenden Stunde verschenken wir 3 handsignierte Bücher von Hinten sind Rezepte drin. Als nächstes reden wir erstmal über den Werdegang von Katrin Bauerfeind.
HR1.
Genau meins.
Man hört es nicht, aber Katrin Bauerfeind ist eine Schwäbin. Haben Sie sich den Akzent richtig wegtrainiert?
Ja, musste ich. Ich habe bis zu meinem 21. Lebensjahr schlimmstes Schwäbisch gesprochen, weil ich von der Ostalb komme. Und bei uns sagt man lieber Pest und Cholera als von der Alpra. Also das ist das breiteste Schwäbisch, glaube ich, das man sprechen kann. Und ich habe es, glaube ich, noch breiter gesprochen, als man es ohnehin schon breit spricht. Das bringt so ein paar Probleme mit sich, wenn man dann später nochmal Hochdeutsch sprechen möchte, weil der Schwabe macht den Mund nicht auf beim Sprechen. Deswegen sagen wir auch so Sachen wie Polizei. Da muss man einfach den Mund gar nicht aufmachen. Und das musste ich echt üben, dass man zum Beispiel für Polizei, alleine für das P und für das Ei, den Mund aufmachen muss. Und da saß ich sehr viele Abende zu Hause mit einem Korken im Mund, also ein handelsüblicher Korken. Ja, das empfehlen einem so Sprechtrainer. Und dann habe ich mir selber laut die Zeitung vorgelesen. Und es empfiehlt sich auch, Taschentücher dabei zu haben, weil man sabbert wie die Sau.
Also wollen wir das mal testen?
Ja.
Also bitteschön, hier ist ein Korken. Und dann zwischen die Zähne und dann?
Genau, und dann versucht man sehr klar und deutlich zu sprechen, wo man einen Korken im Mund hat.
Und das
und was man auch versucht ist, also das Schwäbische, das kann ich auch nochmal demonstrieren, das Schwäbische sitzt ganz weit hinten unter im Rachen, es ist relativ tief, also. Und das Hochdeutsche sitzt vorne im Mund, ich kann es nicht besser beschreiben.
Also wenn ich jetzt den Korken in den Mund tue, spreche ich mehr Hochdeutsch?
Sie sprechen klarer auf jeden Fall und das ist die Hauptaufgabe gewesen, dass ich einfach versuche, klar zu sprechen, weil wenn Schwäbisch eins nicht ist, dann ist es klar.
Also richtig trainiert. Aufgewachsen in einem Mehrgenerationen-Frauenhaushalt.
Ja.
Wer war da der Chef?
Die Frauen.
Also Sie erwähnen ganz oft Ihre Oma zum Beispiel.
Ja genau, meine Oma ist schon der Chef, das kann man schon so sagen. Ja genau, ich komme aus einem Mehrgenerationen-Frauenhaushalt. Wir sind 3 Ladies unter einem Dach gewesen und unsere Anführerin war die Oma.
Was haben Sie von Ihrer Oma gelernt?
Ach, alles. Von der Oma kann man ganz tolle Sachen lernen. Meine Oma ist zum Beispiel der Urheber von Weisheiten, wie wenn ich die manchmal gefragt habe, Oma, bereust du irgendwas im Leben? Wenn du nochmal zurück könntest, würdest du es nochmal anders machen oder nochmal von vorne anfangen? Und dann sagt meine Oma so mit so einem Schulterzucken, ah, weisch, Katrin. Alles musst du merken, das Leben ist nie besser oder schlechter, ist einfach nur anders. Ich finde, man kann Jahre darüber meditieren, über diesen Satz. Das hat mich sehr beeindruckt. Man kann ganz viele Sachen generell von den Frauen in meiner Familie lernen. Das ist auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Es gibt in meiner Familie sehr viele und schon immer auch zu Zeiten, wo das ungewöhnlicher war, als es das heute ist, sehr viele alleinstehende Frauen und Single Ladies, die eben alle total selbstverständlich und sehr tough ihr Leben gemeistert haben. Eben auch, als das auch gesellschaftlich jetzt noch nicht so gang und gäbe und noch nicht so für normal befunden wurde. Und ich denke schon, dass das mein Frauenbild total geprägt hat und ich deshalb ein starkes Frauenbild habe.
Ihr erster Berufswunsch war nicht etwa Fernsehstar, sondern Theologin.
Nee, das stimmt nicht. Eigentlich ist es andersrum. Die Theologie kam eigentlich später. Also ich wollte eigentlich schon immer, wenn ich Menschen im Fernsehen gesehen habe, die auf eine Bühne rausgekommen sind und gesagt haben, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, habe ich immer gedacht, ja, das mache ich später auch mal. So, das war zuerst da. Ich habe Religion bis zum Abitur gehabt. Ich bin die Einzige gewesen, die in meinem kompletten Jahrgang Religionsabitur schriftlich gemacht hat, bewacht von zwei Lehrern, was eine sehr absurde Situation war. Weil wenn ich aufs Klo gegangen bin während der Abiturprüfung, standen die beide quasi umsonst im Raum und bewachten sich gegenseitig. Weil jeder hat quasi nochmal geguckt, dass keiner abschreibt oder einer dem anderen irgendwie was sagen oder weiterhelfen kann. Also haben wir uns da so zu dritt belauert über mehrere Stunden. Und ich mochte das immer total gerne, weil ich immer gedacht habe, dass Theologie, evangelische Theologie in dem Fall, was sehr Sinnstiftendes sein kann, weil man sich einfach sehr mit dem Sinn des Lebens auseinandersetzen muss und auch mit sich selber. Und ich habe immer gedacht, dass einen das bestimmt wahnsinnig weiterbringt im Leben. Und meine Idee vom Studium war immer, dass man sehr weise wird.
Hatten Sie einen missionarischen Ehrgeiz?
Nein, ich wollte auf so eine Kanzel, so wie ich heute ins Fernsehen möchte. Ich möchte
genau. Publikum. Guten Abend, meine Damen
genau,
und Herren.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Und ich fand immer, dass man das in der Kirche im Prinzip alles auflockern muss und ein bisschen fetziger gestalten muss. Und das war so mein Ziel. Und das ist natürlich in jungen Jahren auch alles okay. Später weiß man, dass man jetzt wahrscheinlich nicht diejenige gewesen wäre, die dann nochmal die Kirche revolutioniert hätte, so als Frau alleine. Aber gut.
Katrin Bauerfeind, die offensichtlich auch ziemlich musikalisch ist. Saxophon schon mit 6 Jahren.
Mhm.
Geht das überhaupt mit den kleinen Fingerchen dann?
Ja.
Oder hat man dann so ein Mini-Saxophon? Oder wie?
Nee. Es ist ein ganz normales Saxophon gewesen. Das war super schwierig. Das ist der Wunsch meiner Mutter gewesen, weil meine Mutter musste Akkordeon spielen, als sie jung war. Und man kann sich vorstellen, was für ein Trauma das mit sich bringt, wenn man eigentlich Saxophon spielen wollte und man musste Akkordeon spielen. Und dann hat meine Mutter gedacht, schicke ich die Katrin einfach mal dahin. Und dann hat sie das ganz geschickt eingefädelt. Und zwar immer, wenn wir in der Stadt irgendwo waren und es war so ein Straßenmusikant, der Saxophon gespielt hat, da hat sie andächtig angehalten und gewartet und dann immer irgendwann gesagt, Katrin, Saxophon, das ist doch super, willst du das nicht auch machen? Und so wie man halt mit 6 will man vieles und nichts und alles und so, man ist halt einfach 6 Jahre alt. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist super, das möchte ich auch machen. Da sind wir zur Musikschule getapert und dann habe ich ein Saxophon umbekommen und es war furchtbar schwer. Also es war, ich weiß nicht, wie man das richtig sagt, aber es fehlte ein Drittel meiner Körpergröße zur Größe vom Saxophon.
Eben, das war so meine Vorstellung.
Ja, genau. Ja? Es ist riesig so. Und es ist super schwer und man trägt das ja mit einem Halsgurt. Das heißt, es wird einem einfach so das eigene Körpergewicht quasi nochmal an den Hals gehängt. Und meine Mutter hat aber so leuchtende Augen und der Musikdirektor, der galt als sehr streng, der war auch sehr streng. Und ich mochte den aber auch direkt und so. Und dann saßen quasi meine Eltern und der Musikdirektor da und ich hing da mit diesem Saxophon um den Hals und alle guckten mich mit großen Augen an und sagten, und, geht das? Und ich habe mich nicht getraut zu sagen, nee, es ist zu schwer oder ich komme nicht mit den Fingern an die Tasten, weil ich habe wirklich auch, jetzt unabhängig davon, dass ich damals noch sehr klein war, sehr kleine Finger. Und bis heute ist es total schwierig für mich, alle Klappen mit dem Saxophon zu erreichen. Ich muss körperliche Verrenkungen machen, weil ich sonst mit den Fingern da nicht dran komme.
Aber Sie spielen noch.
Ja, und das war mit 6 natürlich noch ein bisschen schwieriger als heute. Aber ja, ich habe es dann gemacht, weil ich die Erwachsenen nicht enttäuschen wollte.
Und das haben sie auch nicht. Erster Musikwunsch ist aber fast von den Beach Boys.
Weil ich das sehr oft mit dem Saxophon gespielt habe. Ich habe ja in 2 Orchestern gespielt. Und das ist so eins der ersten Sachen, die ich gespielt habe und an die ich so ganz positive Erinnerungen habe, wenn man mit so einem Orchester die Beach Boys spielt. Das ist super.
Genau.
Und ich habe die jetzt live gesehen. Ich war jetzt bei der Goldenen Kamera und ich habe die Beach Boys nochmal live gesehen. Und da habe ich gedacht, ich muss mir das nochmal wünschen. Es ist einfach großartig.
Für Katrin Bauerfeind. Die Beach Boys. Barbara Ann. So. Katrin Bauerfeind ist ein Phänomen. Sie hat eine Blitzkarriere im Fernsehen gemacht. Erklären Sie uns mal dieses Phänomen Bauerfeind. Sie sind schließlich die einzige Fernsehfrau, deren Karriere als Pissnelke begann.
Wobei ich sagen würde, das war der Karriere vielleicht eher vorgelagert.
So.
Ja.
Das ist sogar dokumentiert auf einer CD von Ingo Appelt.
Das ist dokumentiert, genau. Ja, ich habe damals FH-Radio gemacht und die Leiterin des FH-Radios hat uns Karten für Ingo Appelt im Pantheon in Bonn organisiert und dann sind wir da alle hingefahren und ich bin nicht die pünktlichste, nie gewesen. Und auch zu dieser Ingo Appelt-Veranstaltung bin ich zu spät gekommen und es war nur noch ein Platz frei und der war vorne genau vor der Bühne mittig. Und es liefen schon mehrere Menschen an mir vorbei und sagten, oh, das ist aber mutig hier bei Ingo Appelt, vorne in der ersten Reihe, Respekt und so. Und Ingo Appelt hat an dem Tag, sonst wäre es auch nicht dokumentiert, seine CD aufgenommen. Deswegen gab es Freibier. Und wir waren damals Studenten, hatten diesen Radioausflug gemacht und sind dann immer an den Tresen gegangen und haben gesagt, also ich und meine 5 Kommilitonen, wir hätten gerne noch 6 Kölsch. Aber das hat jeder von uns gemacht. Ja? Das heißt, wir waren innerhalb kürzester Zeit sehr betrunken. Und wie alle wissen, man muss mit Kölsch, wenn man einmal damit angefangen hat, man muss ständig aufs Klo. Wirklich, es ist schrecklich. Bin beim ersten Mal noch normal rausgelaufen und so und 10 Minuten später, ich musste wieder aufs Klo. Und dann wollte ich aber die Veranstaltung nicht stören und habe mir quasi überlegt, was eine bessere Methode wäre, um jetzt hier wegzukommen, ohne dass ich alles störe. Und ich bin dann auf allen Vieren, das habe ich nach langem Überlegen gedacht, wäre die beste Idee, rausgekrabbelt aus dem Pantheon, auf allen Vieren, bis ich aus dem Lichtkegel, aus dem Schein des Lichtes raus bin, wollte dann aufstehen und normal aufs Klo gehen. Und das klappte auch alles super. Und ich war unterwegs, krabbelte so durchs Pantheon. Und im Aufstehen merke ich, ich hänge irgendwo mit meinem linken Fuß, ja. Und es war aber schon zu spät. Und am Ende, es war so ein Metalltisch, auf dem ungefähr 40 Aschenbecher standen. Und der ist umgefallen. Es war so schrecklich. Und dann richtete sich ein Scheinwerfer auf mich. Ingo Appelt schrie, komm mal nach vorne, da hast du keine Chance. Und das ist jetzt der Track Pissnelke auf dieser CD.
Er hat damit ihn improvisiert.
Er hat 10 Minuten durchimprovisiert und hat mich einfach wild beschimpft. Ich wäre wie ein unverpacktes Wiesenhofhähnchen. So. Also es ist ganz lustig geworden, muss man sagen. Und da bin ich zum ersten Mal quasi in den Medien in Erscheinung getreten.
Und ist es wahr oder ist es unwahr, dass Sie Ihren heutigen Manager dann gesagt haben, hallo, guten Tag, ich bin die Pissnelke?
Genau.
Ist das wahr?
Ja, so ist das gewesen.
Also das hat da mit ein paar Umwegen dazu geführt, dass Sie heute die Dreisatzsendung Bauerfeind.
Es ist aber auch ein schwieriger Name, das muss man sagen. Ich habe auch oft Probleme, ihn auszusprechen.
Nein, ehrlich, jetzt mal.
Nein, es geht.
Also. Ja, okay. Also, Bauerfeind assistiert.
Das hat schon sehr gut getan.
Dankeschön.
Sehr, sehr gut.
Vielen Dank. Samstags 19:30 in Dreisat. Das ist eine sehr schöne Form des Interviews, weil Sie eben die Assistentin sind des Stargasts. Dadurch wird das recht locker und persönlich. Was war so die peinlichste Aufgabe, die Sie als Assistentin machen mussten?
Ich musste bei Erwin Pelzig, also Frank-Markus Barwasser, das war mein erster Gast überhaupt, es war die allererste Sendung und er trägt ja bekanntermaßen dieses weiß-orange karierte Hemd, das Erwin Pelzig eben trägt und das sollte ich bügeln vor der Veranstaltung und ich habe es nicht hingekriegt, ich kann nicht bügeln und er hat dann immer so weitergeredet und Geschichten erzählt und ich bügelte mir einen Wolf und bügelte hier noch eine Falte rein und da und wusste überhaupt nicht, wie man das Ding überhaupt aufs Brett legen muss und dann ist er irgendwann, man hat total irritiert aufgestanden und hat gesagt, du kannst überhaupt nicht bügeln, lass bitte mich das machen. Und das fand ich ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, dass ich nicht bügeln kann.
Und Tim Melzer hat sie auch ziemlich angepumpt, ne?
Ja, das stimmt. Der Tim Melzer hat mich auch ziemlich angepumpt.
Was war da schiefgelaufen? Zu spät, ne?
Ich bin mehrfach zu spät gekommen und das fand Tim Melzer nicht so lustig. Also er ist ein Chef, der sehr Wert legt, dass man pünktlich ist, dass man auch gut vorbereitet ist. Ich habe auch mehrere Sachen bei ihm falsch gemacht. Ich habe mich verfahren und wusste dann aber auch nicht, was überhaupt ansteht und so. Und das fand er alles mit Recht sehr schlecht von mir.
Welcher Gast hat Sie am meisten beeindruckt bisher?
Ich finde ja, dass wirklich jeder Gast bisher eine Seite gezeigt hat und das ist ja auch der Sinn dieser Sendung, die ist ja eigentlich, sowas gibt es ja im deutschen Fernsehen eigentlich nicht, dass jeder Gast eine Facette bisher gezeigt hat, die ich nicht kannte. Das ist auch das Feedback der Leute, dass die immer sagen, wenn man diese Sendung guckt, erlebt man die Person nochmal anders, als man sie kannte oder fernab der Klischees oder aller Vorurteile und so. Und das hat, ehrlich gesagt, eigentlich jeder Gast gemacht. Deswegen habe ich auch immer Bock, diese Sendung weiterzumachen, weil die wirklich schön ist.
Bauerfeind assistiert samstags 19:30 in Dreisat.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
So, nun kommt der investigative Teil dieser Sendung.
Ich habe Angst.
Frau Bauerfeind, wir haben ein wenig in Ihre Vergangenheit recherchiert und wir sind fündig geworden.
Ich habe noch mehr Angst.
Hier ist jemand, der Ihnen schon manches beigebracht hat. Schönen guten Tag, lieber Herr Überraschungsgast.
Ja, hallo.
Hallo, ich freue mich.
Schon erkannt?
Ja, klar.
Schon am Hallo.
Schon am Hallo.
Am Telefon ist
N. Reusmann hätte gereicht und ich hätte es erkannt.
Ja, Udo Lüdeking, der ehemalige Musikdirektor des Städtischen Orchesters Aalen. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Sie sind schon erwähnt worden vorhin.
Ja, immer.
Nämlich bei der ersten Saxophonstunde. Sie waren der Mensch, der sich das angeguckt hat, wie Sie mit dem riesengroßen Saxophon da stand. Was war Ihr erster Eindruck damals, als das kleine Mädel zu Ihnen kam?
Ja, das Instrument war gerade etwas kleiner wie das Kind, was da kam.
Genau so habe ich es auch gesagt.
Ja.
Anfang der 90er Jahre war das ungefähr. War sie denn eine gute Saxophonistin?
Ja, das schon. Sie wäre auch sehr gut geworden.
Aber?
Wenn sie mehr geübt hätte.
Sie war leider faul. Es gibt die Geschichte, irgendwann durfte ich erst das Altsaxophon spielen. Und das ist super, weil dann darf man Solo spielen und so. Und man muss nicht mehr zweites Altsaxophon spielen, wo man meistens nur so Begleitung macht. Und man darf auch mal eine Melodie spielen und so. Aber ich habe nie geübt und es hat oft Ärger gegeben. Ich weiß noch, wie wir irgendwann ein Konzert hatten und ich konnte es wieder eine Woche vorher. Ich konnte es nicht. Ich konnte das Solo nicht, konnte nichts. War alles wieder irgendwie ein bisschen schwierig und so. Und dann hatte Herr Lüdeking mich angepflaumt und hat gesagt, Bauerfeind, ich würde dich so gerne da wegsetzen vom ersten Altsaxophon. Du bist aber so eine scheiße Saisonarbeiterin und ich weiß, wenn es drauf ankommt, dann wirst du es richtig spielen. Und so war es immer und so ist es bis heute geblieben. Ich bin eine Saisonarbeiterin.
Ist das bei anderen Sachen auch so?
Ich bin bei allem eine Saisonarbeiterin. Ist immer auf den letzten Drücker, nur mit Druck vor allem auch und dann wird es aber immer gut.
Da braucht man als Chef des Orchesters gute Nerven, oder?
Ja.
Ja, sie war ja nicht allein da.
Ich war noch eine von den Harmlosen.
Ja, von den netten Harmlosen.
Von den netten Harmlosen.
Was haben Sie denn so gespielt in dem Orchester?
Wir haben alles gespielt.
Ja.
Hits from Hollywood zum Beispiel. Und ja, dann haben wir aber auch sehr viele Sachen gespielt, mit denen man bei Jugend musiziert vielleicht gewinnen kann und so. Und das war wirklich, das war alles dabei. Und das ist ja eigentlich so ein Amateur-Jugendorchester, aber das Niveau war echt enorm. Also ich hatte 4-mal in der Woche Probe, Unterricht und teilweise gab es Probenwochenende und so. Und das war, also man findet das lange Zeit ganz blöd, so in der Pubertät und so. Man kann sich immer Geileres vorstellen. Überall erzähle ich das nochmal gerne. Ich habe da und auch dank von Herrn Lüdeking gelernt, was Disziplin bedeutet und was es bedeutet, durchzuhalten und die anderen nicht hängen zu lassen und dass jedes Stück, egal wie schwer es am Anfang ist, mit viel Proben am Ende zur Aufführung gebracht werden kann und vielleicht im besten Falle sogar Leute begeistert. Und das ist eine der wichtigsten Lektionen meines Lebens. Und dafür muss ich wirklich heute auch nochmal Danke sagen.
Ja, ich bedanke mich auch, dass du mitgemacht hast und durchgehalten hast. Ne?
Das stimmt. Ich wollte mehrfach aufhören.
Sie sind auch sogar auf Tournee gegangen damit.
Ja, wir haben immer Konzertreisen gemacht und da wird der Herr Lüdeking andere Geschichten erzählen als ich, weil für uns war das immer super. Wir haben mit 4 Erwachsenen nur 2 Wochen nach Ungarn fahren oder nach Amerika und so. Aus Erwachsenensicht ist das halt schon hardcore, mit 50 Pubertierenden irgendwo hinzufahren und da 2 Wochen zu verbringen oder so. Aber das ist natürlich super und das ist natürlich auch der Grund, warum man am Ende Lust hat, immer dabei zu bleiben, weil man halt auch wirklich was geboten bekommt. Also wir sind da jetzt nicht nur hingefahren und haben Urlaub gemacht, sondern wir haben dann Konzerte gegeben, dort vor Ort in den Ländern, in denen wir waren und in den Städten, war dann immer in Gastfamilien und haben eben total viel von Land und Leuten mitbekommen und waren eben gleichzeitig immer in diesem, halt wie so ein riesiger Schulausflug einfach.
Herr Lüdeken, war das anstrengend mit ihr auf Tournee zu gehen?
Ach, es ging. Also ich habe es ja überlebt. Ne? Na, so schlimm war es dann auch nicht.
Man hat schon jede Nacht versucht, nochmal ins Jungszimmer zu kommen oder die nochmal so oder nochmal was Heimliches im.
Warum sagst du mir das erst jetzt?
Nochmal heimlich rauchen und so.
Pfui. Aber es ist ja nichts passiert.
Nein.
Herr Lüdeken, herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben und uns an diese Zeit erinnert haben.
Danke.
Ich bedanke mich auch.
Ne?
Tschüss, Katrin.
Tschüss. Danke.
Der HR1 Talk mit Katrin Bauerfeind. Gleich die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Katrin Bauerfeind, heute unser Gast. In der kommenden Woche sehen wir Sie in der ersten Hauptrolle in der ARD. Sie ist zurzeit sehr gefragt. Das erlebt man auch auf ihrer Lesereise. In Frankfurt zum Beispiel war eine Riesenschlange von Gästen, die das Buch signiert haben wollten. Mhm. Fragen Sie sich manchmal leise, in welchem Film bin ich gerade?
Nein, überhaupt nicht. Ich frage mich insofern, in welchem Film bin ich gerade, weil ich das fühle mich so unfassbar geehrt und ich finde, das ist so ein Privileg, auf einer Bühne stehen zu dürfen und dann kommen Menschen, weil ich immer denke, die mussten das Ticket kaufen und dann haben die vielleicht gearbeitet und dann mussten die noch Abendessen oder die Kinder ins Bett bringen oder hatten noch irgendwas oder weiß ich nicht. Und dann gehen sie nochmal los, um zu so einer Veranstaltung zu kommen und so. Und das macht mich einfach wahnsinnig glücklich, ehrlich gesagt. Und ich freue mich total, wenn die am Ende nochmal kommen und das signiert haben wollen oder mir nochmal sagen, wie sie es fanden. Oder das sind so schöne Begegnungen. Fernsehen ist ja, was ich meistens mache, immer so ein bisschen passiv. Also man redet ja immer in so eine Kamera und weiß gar nicht, was machen die Leute, wer sind die Leute. Und es ist ja immer nur so eine Ahnung, wie man die Leute ansprechen kann. Und ich finde, dass das etwas so Unmittelbares hat und so persönlich bei so einer Lesung und die persönlich zu treffen. Und ich finde das total super.
Sie ist sehr schlagfertig. Für Katrin Bauerfeind ist unser HR1-Fragebogen mit Sicherheit ein Klacks. Kann man Schlagfertigkeit eigentlich lernen oder ist das angeboren?
Also an den Buchhandlungen am Bahnhof und am Flughafen, da gibt es immer so Bücher. Da steht schlagfertig in 30 Minuten. Insofern nehme ich an, man kann es lernen.
Aber Sie haben die Bücher nicht gelesen?
Nein.
Oder haben Sie die geschrieben? Das wäre das nächste Projekt. Wir schreiben das zusammen.
Ja. Okay.
Also, der HR1 Fragebogen, ausgefüllt von Katrin Bauerfeind. Mein schönstes Privileg als Frau ist?
Das Frausein an sich ist schön.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Ich habe keine Ahnung. Ich gucke nie, was irgendwas kostet.
meine schönste Reise war.
Meine schönste Reise. Karibik.
Stolz bin ich darauf.
Ich bin ganz selten stolz, ehrlich gesagt. Ich bin stolz darauf, dass ich es tatsächlich geschafft habe, 2 Bücher zu schreiben.
Kinder.
Sind was Schönes.
Aber nie hat jemand bei diesem Wort so grimmig geguckt wie Sie.
Ja, das sollte...
Ja. Tja, okay, sagt auch was. Mein Lieblingsessen?
Linsen und Spätzle mit Säudewurstle.
Mit was für ein?
Säudewurstle. Wiener Würstchen.
Ah, ich hasse es, wenn...
Wenn technische Geräte nicht funktionieren.
Glück bedeutet für mich.
Zufrieden zu sein.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Ich finde, es gibt nichts Dummes an der Demokratie.
Bereut habe ich.
Ah, zu wenig.
Ich würde gerne einen Abend verbringen mit...
Lars Eidinger.
Peinlich war mir zuletzt.
Mir ist ehrlich gesagt immer nie was peinlich. Jetzt wollte ich es nur mal so...
Nicht mal einen Tisch umwerfen, nee, in einer CD-Aufzeichnung.
Mir fehlt das ja so ein bisschen. Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, mir ist eigentlich fast nichts peinlich.
Aber ehrlich, genau das habe ich erwartet, ehrlich gesagt.
Schade.
Der Glaube.
Ist faszinierend.
Ich habe Angst vor...
Fast allem.
Echt?
Mhm. Ja, klar.
Sie wirken so völlig angstfrei.
Nee, ich habe vor fast allem Angst. Also ich bin so besorgt. Ja, es gibt auch eine Geschichte dazu im Buch, weil ich finde, dass man Frauen eher oder Mädchen eher Angst beibringt als zum Beispiel Jungs. Es gibt so einen Grundton der Sorge. Bei uns zu Hause war das immer, Katrin, also wenn man Pommes gegessen hat, da darf man eine halbe Stunde nicht ins Wasser, sonst geht man unter wie Blei, man stirbt sofort. Wenn man keine Socken anzieht, kriegt man direkt eine Blasenentzündung. Wer nachts noch rausgeht, das ist eine Einladung an alle Hobbymörder im Umkreis. So, und diese ständige Sorge vor eigentlich allem ist irgendwann auch mein Begleiter geworden. Daraus sind so absurde Ängste entstanden, wie immer noch mal kontrollieren, ob das Auto zu ist. Also ich mache das Auto zu, so, und dann stecke ich den Schlüssel in die Tasche und keine 10 Sekunden später denke ich, ja, habe ich das Auto eigentlich abgeschlossen? So, dann muss ich das nochmal kontrollieren. Ich muss immer kontrollieren, ob ich den Reisepass auch wirklich habe. Und man weiß, man hat ja gerade schon geguckt, ob das alles noch da ist, aber man saß im Auto und man hatte das Fenster auf. Ich meine, der Fahrtwind, der hätte einem den Reisepass ja auch aus der Tasche wehen können. Und so, es können ja ganz schlimme Sachen passieren. So, und das alles in Kombination und dann noch Angst, wenn sie wirklich berechtigt ist, nachts komische Geräusche, wirklich als Frau alleine manchmal unterwegs zu sein in Situationen, die sie vielleicht... Da kommt schon einiges an Sorge und Angst zusammen, finde ich. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass man mir jetzt nicht nur Angst beigebracht hätte, sondern auch, wie man damit umgeht.
Nächstes Stichwort, Treue.
Ist eine feine Sache.
Mein Lieblingsfilm.
Backdraft, Männer, die durchs Feuer gehen.
Wegen der Männer. Oder
wegen
des Feuers.
Feuer natürlich. Oh mein Gott.
Leonardo.
Wirklich wegen dem Feuer, weil ich habe den Film am häufigsten gesehen in meinem ganzen Leben. Backdraft, Männer, die durchs Feuer gehen. Ich stand neulich beim Zähneputzen im Bad und hörte im Wohnzimmer eine Sirene im Fernseher. Und ich kann nach 3 Sekunden sagen, ob es Backdraft ist oder nicht. Ich bin echt beeindruckt ein bisschen. Das ist der Film meines Lebens. Wegen dem Feuer. Ich war bei der Jugendfeuerwehr. Mal bei der Jugendfeuerwehr. Ich war immer im Angriffstrupp, das fand ich am allerbesten. Der Angriffstrupp bedeutet, man ist als erster vor Ort, also man sitzt auf dem ersten Auto und man rettet Menschen und Tiere. Das fand ich immer am faszinierendsten.
Letztes Stichwort, Leonardo DiCaprio.
Ja, ist halt top, ne?
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Katrin Bauerfein. Vielen Dank.
HR1. Genau meins.
Katrin Bauerfein schreibt Geschichten, die Männer nie passieren würden. Alles sehr witzig. Ich wusste ja gar nicht, dass es bei einem Restaurantbesuch so viele Klippen zu überwinden gibt. Zum Beispiel bei der Frage, wer zahlt. Ist das heutzutage wirklich noch ein Thema?
Also ich habe es auch gedacht, dass es wahrscheinlich doch jetzt eher auch mal durch ist und so. Wir denken ja auch bei ganz vielen Sachen, ja komm, das soll jetzt eigentlich schon mal durch. Jetzt können wir doch alle mal zufrieden sein und uns ausruhen. Und ich bin dann aber in Berlin beim Essen gewesen. In einem Restaurant mit einem Mann. Ich habe am Ende des Abends die Rechnung bezahlt und dann bin ich nach Hause gefahren. Und ich bin offensichtlich erkannt worden, weil als ich zu Hause angekommen bin, da stand auf meiner Facebook-Seite der Kommentar, seit wann bezahlt denn bitte die Frau? Und da habe ich gedacht,
wie eine wildfremde Person hat das bei Ihnen gepostet, genau. Nur weil Sie gesehen haben, dass Sie die Kreditkarte gezückt haben.
Genau. Und da habe ich gedacht, das ist doch total spannend, dass das wirklich auch, sagen wir mal, knapp 2016 in Deutschland, dass das immer noch Leute verwundert und dass das immer noch ein Thema ist. Und deswegen habe ich eben genau darüber auch einen Text geschrieben.
Und am Schluss Ihrer Lesung gab es dann fast schon eine kleine Predigt an die Frauen, so nach dem Motto, lasst euch nicht unterkriegen, setzt euch durch. Also es geht nicht nur um die schnelle Pointe, oder?
Also es geht mir schon darum, ich wollte ein lustiges Buch schreiben. Ja, ich hatte überhaupt kein Interesse daran, jetzt zu sagen, ach, wisst ihr, was auch noch ist? Und das ist ja auch schon wieder blöd. Und wisst ihr, wer schuld ist? Und
geschenkt.
So. Das wollte ich alles gar nicht. Ich finde schon, dass an so einem Abend und bei so einer Lesung so lustig das ist. Und es ist wirklich, sie sind da gewesen.
Ja,
ne? Ja. Und es ist ja ein lustiger Abend, der ist auch lustig aufgebaut. Finde ich, braucht es am Ende trotzdem immer noch mal eine Botschaft. Und die gibt es hier auch, also bei allem Spaß, den das Thema auch macht und bei allen lustigen Anekdoten und Geschichten, die passiert sind, muss man halt einfach sagen, Mann und Frau sind immer noch nicht gleichberechtigt. Und ich weiß, dass in Deutschland alle immer denken, es wäre noch so eine Diskussionsfrage, ob das jetzt so ist oder nicht. Und das ist eben nicht so. Also vor kurzem stand nochmal in der FAZ, dass Deutschland zum Beispiel auf dem drittletzten Platz ist, was die Bezahlung von Mann und Frau für gleiche Jobs angeht in Europa. Ja? Und schlechter als wir sind jetzt nur noch Österreich und Estland. Ich finde schon, dass es am Ende, nur weil man drüber lacht oder weil man das humorvoll sieht, heißt das ja nicht, dass man das Thema nicht ernst nimmt.
Ja, genau. Und Ihre Botschaft an Frauen ist, seid selbstbewusst, setzt euch durch.
Ja, ich habe eben oft so das Gefühl, und das ist natürlich auch so ein bisschen viel Menschheitsgeschichte, die da drin steckt, dass Frauen immer noch so ein bisschen sich gerne zurücknehmen oder sich häufig entschuldigen oder so. Und auch das sind ja durchaus lustige Beobachtungen. Und es kommen ganz viele Frauen zu mir, die sagen, ja, das mache ich auch immer, das nervt mich so an mir. Wenn man sagt, ach, das sind aber tolle Schuhe, dann gibt es ganz viele Frauen, die dann sagen, ja, aber ich habe so zugenommen. Oder ja, aber das war ganz billig, das war ganz bisschen ganz alt.
Okay.
Also wie so eine Entschuldigung irgendwie. Oder mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel, wenn man jetzt beruflich miteinander zu tun hat, dann tun sich Frauen oft schwer untereinander unter Kolleginnen mit so einer klaren Ansage. Also dann haben sie oft das Gefühl, man muss erst nochmal so ein bisschen für Harmonie sorgen.
Wir treffen uns morgen um 3.
Smalltalk, genau. Also man kann es nicht klar sagen, sondern man muss erst noch mal so ein bisschen fragen, wie geht's den Kindern und hattest du nicht neulich Fußpilz? Wie geht's da voran und so. Also man muss immer erst mal noch so ein bisschen Watte auslegen und dann kann man sagen, übrigens fände ich es besser, du würdest es in Zukunft anders machen und würdest die Rechnungen bitte in diesen Ordner legen. Frauen untereinander haben es einfach immer noch mal gerne harmonisch. Und das bestätigen mir auch viele, die dann zum Beispiel Mails anfangen mit so, ah, ist vielleicht gerade total blöd, aber oder sorry, ich wollte jetzt gar nicht nerven, aber und so. Und da denke ich einfach, Frauen könnten da einfach viel selbstverständlicher sein und es sich einfach rausnehmen, dass sie sind und dass das total okay ist und sie müssen sich nicht entschuldigen dafür, dass sie eben da sind und dass sie etwas sagen oder dass sie eine Meinung haben oder dass sie etwas gut oder schlecht finden. Und das fände ich einfach cool, wenn Frauen, die ja durchaus, ich kenne so viele coole, taffe Frauen, die dann eben sagen, im entscheidenden Moment ist man das eben nicht oder verfällt man so in alte Muster, was ja klar ist, weil es eben einfach auch sehr alte Muster sind, wenn wir da einfach so ein bisschen weiterkommen würden.
Katrin Bauerfeind, die auch mal bei der Harald-Schmidt-Show mitgearbeitet hat. War das eine harte Schule damals?
Ist eine gute Schule. Hart, weiß ich gar nicht.
Also, viele sagen, der sei so launisch gewesen hinter den Kulissen und so schwierig.
Ja?
Ja. Haben Sie anders erlebt?
Ja, also kann ich nicht bestätigen.
Was haben Sie von ihm gelernt?
Die Harald-Schmidt-Schule, auf der ich ja mehrere Jahre war, beinhaltete vor allen Dingen das Studium des Meisters, was einfach heißt, gucken, wie der Meister ist und was er macht. Also wir hatten da immer eine Redaktionskonferenz täglich, weil, keine Ahnung, ich glaube später war die Sendung ja auch täglich. Wir hatten einfach täglich eine Redaktionskonferenz und dann konnte man einfach ihm dabei zugucken, wie quasi von einer Nachricht, die in der Zeitung steht oder ein Thema, das gerade die Gesellschaft beschäftigt oder so, wie das eben den Weg findet und auf einer lustigen Ebene dann nochmal in der Harald-Schmidt-Show vorkommt. Und die Schule dabei ist vor allen Dingen zu sehen, dass der Spaß wirklich nie aufhört und dass jedes Thema nochmal zum Witzemachen freigegeben ist und das aus dem Blickwinkel von Harald Schmidt. Und das ist eigentlich die Schule gewesen. Und die war sehr gut.
Jetzt verschenken wir 3 handsignierte Exemplare Ihres Buches. Hinten sind Rezepte drin. Dafür brauchen wir noch eine kleine Quizfrage. Hätten Sie einen Vorschlag?
Jetzt muss ich mir auch noch meine eigenen Quizfragen überlegen.
Nö, ich hätte auch eine, wenn Sie...
Ach so, ja.
Wir können es ja ganz einfach machen. Ja?
Ja.
Die einfachste Lösung wäre, welches Instrument spielte Sie im Jugendorchester? Jeder, der jetzt zugehört hat, weiß
A, Flöte oder B, Saxophon.
Oder C, keine Ahnung. Ja?
Genau.
Ja, 0800. Nee,
wir machen eine andere Frage.
Ja?
Wir machen, der Physik-Nobelpreis wurde bislang an 191 Männer verliehen. Und an wie viele Frauen?
So, wer diese Antwort, das kann man wahrscheinlich googeln, ja? An wie viele Frauen wurde der Physik-Nobelpreis vergeben? Wenn Sie das wissen und das Buch haben wollen, 0800 155 4x1. 0800 155 4x1. Oder, wenn Sie nicht durchkommen am Telefon, per E-Mail www.hr1.de. Dort finden Sie ein Formular. Jetzt Ihr Musikwunsch. Gaia Sturzflug, Bruttosozialprodukt.
Das erinnert mich
wegen des Saxophon-Solos?
Ja, aber auch, weil das erinnert mich so an meine Kindheit. Also ich fand das als Kind so lustig, das Lied. Und ich würde es gerne nochmal hören, so habe ich gedacht. Und wann hat man schon mal die Gelegenheit? Privat höre ich das so selten, also habe ich gedacht, liebe HR1-Hörer, da müssen wir jetzt alle nochmal durch.
Ja, und ja, dieses ja, Solo könnten Sie auch spielen?
Ja.
Das könnten Sie, ja? Mhm. Also, Geiersturzflug, Bruttosozialprodukt.
Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Katrin Bauerfeind im HR1 Talk. Warum eigentlich schreibt eine so erfolgreiche Frau wie Sie ausgerechnet ein Buch über das Scheitern? War das nicht ein bisschen kokett?
Ja, also das muss ich erklären. Die Leute denken immer, dass Erfolg und Scheitern sich ausschließt. Eben. Aber das stimmt nicht, denn der Weg zum Erfolg besteht aus Scheitern. Und das ist immer so. Das ist auf dem Weg von einer Fußballmannschaft zur Meisterschaft so. Es gibt Niederlagen, es gibt verlorene Spiele. In jeder Karriere, die erfolgreich war, gibt es Rückschläge, gibt es Irrwege, gibt es falsche Entscheidungen, gibt es Dinge, die wehgetan haben, die nicht zielführend waren. Das ist einfach so. Und mein Lieblingsbeispiel ist, dass der Erfinder der Post-its zum Beispiel, ja, der Erfinder der Post-its.
Der wollte was ganz anderes erfinden.
So, der wollte einen Superkleber erfinden. Und das finde ich das Allerlustigste, weil ich meine, wir alle wissen, auch mit Auge zudrücken, die Post-its und Superkleber, das Post-its kleben gerade mal so. Das heißt, der größte Misserfolg ist der größte Erfolg geworden. Hängen geblieben ist aber am Ende nur der Erfolg. Wir würden alle sagen, der war erfolgreich, weil er hat die Post-its erfunden. Und so ist es immer. Das heißt, auch in meinem Leben kommt Scheitern vor. Und mir ging es ja vor allem um das Scheitern im Alltag.
So.
Um diese Dinge, an denen wir stolpern und hadern und zaudern. Und die gibt's immer. Und ich finde, gerade da kannst du ja mürbe werden. Am Ende ist doch der eine große Rückschlag, wo du sagst, ich habe die Sendung echt an die Wand gefahren. Kommst du doch im Zweifel leichter drüber weg, als wenn du jeden Tag 7-mal im Kleinen irgendwas nicht gebacken kriegst. Das macht dich ja am Ende frustrierter. Und meine Idee war zu sagen, wir haben so eine Optimierungsgesellschaft. Wir stehen so unter Druck. Wir sollen alle immer noch besser, geiler, dünner, toller und cooler werden. Und da muss man einfach einen Umgang mit finden, wenn das jetzt zum Beispiel nicht klappt. Und bei den meisten Leuten klappt das, um ehrlich zu sein, gar nicht mal so gut. Muss man da einfach mit Humor umgehen. Und da bin ich mit gutem Beispiel vorangegangen und habe eben Geschichten, lustige Kurzgeschichten, eben auch wieder das so meine Form, aufgeschrieben zum Scheitern.
In welchen
zum
Punkten,
schönen Scheitern.
In welchem Punkt Ihres Lebens haben Sie das Gefühl, gescheitert zu sein?
Ja, wie ich gerade gesagt habe, es gibt ganz viele Dinge. Scheitern ist doch immer nur eine Frage der Perspektive. Wenn ich Ihnen jetzt sage, ich wollte eigentlich mit 23 den Oscar kriegen, dann wäre ich doch jetzt enorm gescheitert. Und das ist doch nur der Blickwinkel darauf zu sagen, nein, Sie sind irre erfolgreich. Ja, meine Sendung bei Dreisat. Und alle denken, Sie heißen Maybrit Willner. Nein, also das ist schon klar. Das hat nichts mit, ich will mich in keiner Form beklagen, aber es hängt ja auch immer davon ab, was man möchte. Und ich habe eine Geschichte, wo ich jetzt auch so in meiner... Nee, die möchte ich nicht erzählen.
Doch.
Ja, ich habe ja nun, ich glaube, 46 Geschichten geschrieben zum Thema Scheitern. Und die Geschichte, die steht auch im Buch.
Aber jetzt werden Sie gerade sehr gehypt. Sie sind super erfolgreich, machen tolle Sachen. Haben Sie Angst davor, dass es den Verriss gibt, den totalen irgendwann? Dass die Stimmung so kippt?
Nein, überhaupt nicht. Weil das hat man eh nicht in der Hand. Also man kann das nicht verhindern, man kann das nicht ändern. Man kann eh nur das machen, von dem man glaubt, dass es richtig ist. Und ich mache das ja jetzt auch schon seit über 10 Jahren und ich habe ja auch schon erlebt, wie das ist, wenn du dann gerade nicht angesagt bist, wenn Leute sagen, ja, haben wir mal gedacht, wer die große Nachwuchshoffnung ist, aber noch gar nicht und so. Das sind ja auch immer so Phasen und Zyklen und so und das ist total in Ordnung, man lernt auch damit umzugehen. Also ich habe da keine Angst vor, man kann sich nicht nach dem richten, wie das außen wahrgenommen wird. Man hat das nicht in der Hand. Ich kann nicht sagen, die Leute sollen mich gut finden oder ich kann es wahrscheinlich auch nicht ändern, wenn sie mich nicht gut finden. Das ist einfach den Leuten überlassen und ich kann eh nur das machen, was ich mache. So.
Mir fehlt ein Tag zwischen Sonntag und Montag. Geschichten vom schönen Scheitern, so heißt das Buch. Katrin Bauerfeind in HR1.
HR1. Genau meins.
Katrin Bauerfeind in HR1. Hat Ihnen Ihr 30. Geburtstag eigentlich wehgetan?
Nee, gar nicht. Mein 30. Geburtstag war sensationell. Der war super und ich bin ganz unbefangen da reingestartet. Und ich habe nie Freunde verstanden, die gesagt haben, ach, erinnere mich nicht dran, ich werde 30. Weh, es ruft mich einer an. Wenn einer um 12 vor der Tür steht mit Überraschung und so, ich schmeiß euch raus. Und ich hatte das alles nicht. Und mich hat es mit ein bisschen Zeitverzug erwischt und ich habe dann irgendwann kapiert, was die meinen, weil sich mit 30, finde ich, wirklich einige Dinge ändern.
Was ist der Unterschied im Leben vor 30 und nach 30?
Ich bin ja die Generation, die so aufgewachsen ist mit diesem Kind, du hast alle Möglichkeiten, dir stehen alle Türen auf, du hast ein Abitur gemacht, du hast studiert und du kannst machen, was du willst. So, du kannst die Welt bereisen, du kannst ins Ausland gehen und so.
Ist doch so.
Genau. Und das ist super und dann bist du Anfang 20 und dann rennst du los und dann guckst du mal, was willst du anfangen mit deinem Leben und dann probiert man Sachen aus und dann merkt man, das ist es und das ist vielleicht weniger und so. Und ich finde, dass diese Zeit zwischen 20 und 30 unfassbar schnell vorbeigeht und dieser Moment, also diese offenen Türen in der Form, wie das gemeint ist, mit alle Möglichkeiten zu haben, eigentlich ein relativ kurzes Zeitfenster ist. Und dann ist man Anfang 30 und dann sind viele Sachen eben schon nicht mehr so wie mit Anfang 20. Diese tatsächlich offenen Türen, die gibt's dann eben nicht mehr. Es gibt einfach so ein paar Dinge wie zum Beispiel nochmal im Ausland studieren. Das kannst du auch mit Anfang 30 noch machen. Aber es ist ja unbenommen, dass du dann zwischen den Anfang 20-Jährigen stehst und alle denken, oh, guck mal, die Anfang 30-Jährige hat den Knall nicht gehört und will jetzt nochmal irgendwie jung sein. Und das, fand ich, ist schon eine enorme Veränderung. Das hat mich entsetzt, ehrlich gesagt.
Nächste Woche können wir sie in der ARD sehen, Borcherts Fall, ihre erste Hauptrolle im ARD Zürich Krimi. Sie spielen eine Anwältin. Mhm. Wie emanzipiert ist diese Dame?
Sehr. Sehr emanzipiert ist sie.
Sind Sie eine von den Guten oder eine von den Bösen?
Natürlich eine von den Guten.
Macht es nicht viel mehr Spaß, die Bösen zu spielen?
Ja, das auch. Aber die Netten sind schwerer.
Und Sie haben nie eine Schauspielschule besucht. Wie machen Sie das? Ich frage mich, wie Naturtalent einfach so? Fällt das vom Himmel?
Ja, ich bin Naturtalent. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe schon in der Schule Theater gespielt und so. Ich mochte das immer. Ich bin schon als kleines Kind, hat jede Tante schon von mir immer eine Aufführung zum Geburtstag bekommen. Ich weiß nicht, ob sich alle Tanten darüber gefreut haben, aber mich hat es sehr gefreut. Und ich habe dann immer gedacht, ja, wenn das so, wenn das sein soll, dann wird das schon kommen. Und es ist erstaunlicherweise auch in bestimmten Situationen dann immer zu mir gekommen, dass immer noch mal irgendwie eine schöne Rolle gekommen ist. Und ich habe jetzt, weil ich finde schon, dass man es ernst nehmen muss, diesen Beruf, so Coaching und so gemacht und muss sich halt mit seinen Rollen beschäftigen und so. Aber ja, in der Tat, keine Ausbildung.
Dann drücken wir die Daumen, dass das ein Erfolg wird. Was wären Sie in 10 Jahren lieber? Die berühmte Schauspielerin oder die berühmte Moderatorin, wenn Sie sich entscheiden müssen?
Ich würde mir wünschen, ich wäre in 10 Jahren zufrieden, ehrlich gesagt. Und dann ist es ganz egal, was ich mache.
Vielleicht auch gar nichts.
Ja.
Mutter, Kind.
Ja, schauen wir mal.
Die Bücher haben genug eingespielt, jetzt ist Zeit für Kinder?
So denke ich gar nicht.
Katrin Bauerfeind, herzlichen Dank für den Besuch im hr1-Studio. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Was? Oh nein. Sehr gut. Das wusste ich natürlich, deswegen habe ich mich vorbereitet.
Ist
und ich möchte
wahr.
Jetzt das 23-teilige Gedicht von Joachim Ringelnatz aufsagen, das da heißt...
Nein. Um 12 gehe ich. Ich habe um 12 Uhr kommen die Nachrichten. Sie können dann gerne weiter aufsagen.
Gut, ich sage nochmal meine Lieblingsstelle aus dem Deutsch-Leistungskurs. Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, wenn nichts entstünde. So ist denn alles, was hier Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element.
Wunderbar. Das war, muss ich jetzt fragen.
Was das war? Das googeln wir jetzt alle. Goethe, immer Goethe.
Ja, Goethe schon. Und? Faust?
Faust, ja. Mephisto.
Mephisto. Katrin Bauerfeind, herzlichen Dank. Wenn Sie dieses Gedicht oder den Rest der Sendung noch einmal hören möchten oder weiterempfehlen wollen, es gibt es später auch als Podcast im Internet auf hr1.de. Mein Name ist Uwe Bernd, schönen Sonntag noch.
Tschüss.
hr1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.